dann sind wir jetzt auf Sendung bei Frei vom Grobstrick, Episode 33. Hallöchen.
Grüß Gott, Dietmar. Grüß dich. Wir sind aber nicht irgendwo.
Nein,
wir sind auch nicht im Weinkorb.
Nein, wir machen wieder Hausbesuch.
Haben wir nicht so oft bisher gehabt, ne?
Deswegen war es ja auch
wieder nötig. Wir machen Hausbesuche nur bei ganz besonderen Geschichten und Leuten. Und wir haben Premiere, weil wir einen Wiederholungstäter haben.
Auch das, ja. In unserer jungen Karriere konnten wir schon Menschen davon überzeugen, in diesen Podcast nochmal zu kommen.
Nochmal, ja, Gott sei Dank. Mit anderer Besetzung. Wir können es ja sagen, wo wir sind. Wir sind in Wernau bei der Firma Bosch Home Comfort zu Gast. Wir sind hier übrigens öfter zu Pressekonferenzen und so. Wir sind hier fast schon zu Hause. Und beim letzten Mal haben wir ja schon fallen lassen, dass wir uns das genauer angucken werden, das Live Electric House. Und deswegen dürfen wir heute zwei Personen sogar noch begrüßen. Und zwar die Desislava Miteva und den Martin Maurer.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass Hallo. Ihr da seid.
Hallo.
Ja, die gucken noch so ein bisschen skeptisch.
Was wollt ihr?
Was die zwei Freiherren von Grobstrick hier so veranstalten, ja. Darf ich sagen, dass sie beide ein neues Blümchenhemd anhaben?
Ja.
Also es ist, muss sein. Freiherren tragen immer Blümchenhemden. Das
sieht sehr modisch aus. Das passt nicht ganz zu meinem Weißen, aber...
Das ergänzt sich einfach super, genau. Ihr seid Premiere deshalb, weil wir mit Tino Hirsch ja letztes Jahr einen Podcast aufnehmen durften. Bei uns dann zu Hause auf der Homestage im Weinkorb, im Korb. Wir haben damals einen kompletten Rundumschlag gemacht zu Bosch Home Comfort. Was sind die neuen Produkte? Was sind die neuen Themen? Schulungskonzept war ein Thema. Und es war klar, vor ein paar Wochen habt ihr dieses Live Electric House eröffnet, feierlich. Da war ich zu Gast, durfte zu Gast sein als Heizungsjournalist. Und dann dachte ich einfach, hey, da muss man mal hin. Wir müssen da einen Podcast machen in diesem, ich sag's einfach, Martin, in diesem Tiny House. Habe auch in Dietmar schon scharf gemacht, da müssen wir hin. Einfach um zu gucken, was geht im Bereich Energiemanagement. Wir berichten im Heizungsjournal andauernd drüber. Und das ist eben so ein Inkubator, wo man das einfach live, wie der Name schon sagt, sieht. Wir werden da über alle Spezialitäten heute reden, die es da so gibt. Wie gesagt, der Vorspann war jetzt lang genug. Mich würde interessieren, wer ihr seid. Es würde auch den Hörer, die Hörerin interessieren, was ihr so macht den ganzen Tag, dass ihr eure Person so ein bisschen umschreibt und eure Tätigkeit bei Bosch.
Ich würde mal sagen, Ladies first.
Oh, vielen Dank.
Gute Idee.
Dann fange ich mal an. Mein Name ist Desislava Miteva. Ich weiß, hört sich kompliziert an, aber ihr dürft gerne Desi zu mir sagen.
Das ist sehr lieb von dir, danke.
Sehr gerne. Ich bin Produkt- und Portfolio-Management bei Bosch Home Comfort in Deutschland und verantworte das Thema Elektrifizierung. Ansonsten habe ich zwei Kids, wohne in der Nähe von Frankfurt und bin sehr, sehr gerne auch hier in Wernau, obwohl es jetzt heute so ein bisschen eng ist, aber es ist sehr nett, finde ich, und komfortabel.
Aber gut, dass du das erwähnst mit der Enge, wenn ich das sage. Wir sitzen wirklich mittendrin, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also wir haben hier zwei Tische, vier Stühle, vier Mikros und einen Rekorder und sitzen mittendrin. Das finde ich nochmal. Du hast eben gesagt, könnt ihr die Blume noch ein bisschen wegmachen? Die hängt mir in den Haaren. Also es ist wirklich hier sehr cozy.
Zur Technik kommen wir später. Und für die Technik ist, glaube ich, zu wissen, der Martin da.
Ja, hallo, Martin Maurer. Mein Name, ich bin technischer Referent hier im Standort Wernau und eigentlich für ganz Süddeutschland tätig und befasst mich eigentlich hauptsächlich mit dem Elektrifizierung, Wärmepumpen, der Sektorenkopplung. Gestern war ich noch in Kaiserslautern, habe eine VDI 4645 schon gemacht und heute bei euch beim Podcast. Aber zum Thema Enges passt ganz gut. Also ihr sitzt in der Küche, wir sitzen im Wohnzimmer.
Genau.
Und im Rücken haben wir irgendwie den Flur, aber den Heizraum kann ich auch parallel sehen. Also dass man so ein Gefühl von der Größe hier bekommt.
Dietmar sitzt im Geschirrspüler.
Ja. Kannst mal einschalten, ich glaube, der ist voll.
Ich kümmere mich da gleich drum.
Unsere Espresso-Tässchen. Wie gesagt, also von eurem Fachwissen war ich wirklich geflasht bei der Eröffnung dieses Live Electric Houses. Unser Marco Meyer, unser Sidekick und Kommentator, nennt den Martin übrigens auch intern den Wärmepumpengott.
Ach so.
So hat er dich eingeführt bei mir, als wir am Telefon waren. Also es spricht wirklich für euch. Du hast gerade gesagt Portfolio Management Electric. Es ist ja gigantisch, das Thema. Wie behältst du da in deinem Job den Überblick?
Es ist nicht einfach, aber sehr spannend, weil das Thema Elektrifizierung ist natürlich auch sehr weiter Begriff. Wir haben es bei uns intern ein bisschen abgegrenzt und so Themen wie Wärmepumpen, Lüftung und so weiter, das ist halt, wird halt eben von meinen Kollegen ins Detail betreut. Und ich bin so der Leiter drüber, alles was mit Konnektivität, Systemergänzungen, Portfolioergänzung, über die Wärmepumpen hinaus und Richtung Sektorenkopplung geht, das ist so mein Bereich.
Also die Zukunft im Grunde.
Ganz genau.
Welchen besonderen Background hast du da, wenn ich fragen darf?
Ich bin einfach ein Wirtschaftsingenieur.
Okay.
Mit sehr breitem Spektrum, ganz genau.
Aber innovationskompatibel sozusagen.
Ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Also ich hatte auch sehr lang Portfolio und Produktmanagement für die Wärmepumpe gemacht, hier am Standort Wernau. Also deshalb, das war so ein Basiswissen, was ich aufbauen durfte. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich mich in Richtung Energiemanagement, Partnermanagement, Sektorenkopplung weiterentwickelt. Und das macht richtig Spaß.
Sehr gut. Da wird man dich nachher natürlich löchern. Das kann ich schon mal jetzt verraten. Martin, wie sieht es bei dir aus? Wie ist der Background, der persönliche?
Ja, ich bin gelernter Sanitär- und Heizungsbaumeister aus Karlsruhe. Da habe ich damals auch in der Bundesfachschule Heinrich Meidinger meinen Meistertitel gemacht und bin dann irgendwann aus dem Handwerk raus in der Handwerkskammer hier in Stuttgart. Habe da die überbetriebliche Ausbildung mit begleitet und unter anderem auch Meisterschüler unterrichtet. Und dann kam irgendwann so dieser Schritt zur Weiterentwicklung und bin dann zu Bosch gewechselt, hier an den Standort Wernau. Und bin dann auch irgendwie mit dem Thema Wärmepumpe in Verbindung gekommen, Elektrifizierung, und habe gemerkt, das Thema liegt mir irgendwo. Also immer so diese übergeordneten Systemlösungen, die Wärmepumpe an sich funktioniert, die PV-Anlage, wie ist diese Schnittstelle zwischen den beiden Systemen? Und habe da einfach für mich dann mein tiefen Wissen aufgebaut und finde da unheimlich viel Freude dran, das auch an andere zu vermitteln und einfach zu schauen, okay, wie kann man sich dahingehend weiterentwickeln, dass man flächendeckend solche Systeme unterbringen kann.
Also wirklich von der Pike auf gelernt, wie es so schön heißt. Das genau, heißt, du weißt Handwerk. Auch im Zweifelsfall, wo Wissenslücken sind und kannst die auffüllen.
Genau, das ist so ein Thema, das wir auch ganz oft in der Meisterschule haben, dass wir einfach auch hier unterstützen, mit reingehen und schauen, okay, wie kann ich so ein Projekt, was ja zu so einer Prüfung auch immer mit dazugehört, nochmal weiterentwickeln, wie kann ich nochmal einen anderen Anstoß mit dazugeben, um einfach über den Tellerrand so ein bisschen hinauszuschauen.
Und wie ist eure Schnittstelle bei Bosch? Wie kann man sich das vorstellen? Für uns als Leute, die im kleinen Betrieb sind, weil Bosch ist natürlich eine Organisation, ne?
Wollte ich gerade sagen, also wir arbeiten tatsächlich sehr eng zusammen, weil ich als Produkt- und Portfolio-Management eher so die Entwicklung im Rücken habe. Und wir spezifizieren, entwickeln, bringen die Produkte zustande. Und dann kommt der Martin und hat dieses gesammelte Wissen. Und seine Aufgabe ist, das dem Fachhandwerker rüberzubringen. Also so, dass er das tatsächlich in der Praxis umsetzen kann.
Ein bisschen Übersetzungsleistung auch, oder?
Ganz genau, das soll man sagen.
Nicht nur das, sondern was halt auch noch dazu kommt, die Felderfahrung, also die Erfahrung, die vom Handwerk kommt. Da sind wir irgendwie dieses Bindeglied, die Probleme, die Sorgen, die Nöte einzusammeln und dann über DESI auch wieder in die Entwicklung zu transportieren, dass man auch da Veränderungen mit reinbringen kann.
Thema UX. Also.
Genau,
UX. Das war in Folge 32 genau unser Thema mit Marco. Ne? Gescheiterte Innovation, warum, oder erfolgreiche Produkte und Systeme, warum, was ist der Hintergrund? Das ist sehr, sehr schön. Wenn ihr euch so oft seht, gut, DESI ist in Frankfurt wohnhaft, du hier im Ländle, aber wir haben trotzdem gedacht, wir bringen euch eine kleine Überraschung mit.
Ja, und da muss man dazu sagen, das ist nicht unser Stil, weil normalerweise werden wir beschenkt in diesem Podcast von den Gästen, die das geheime Geschenk mitbringen. Aber erstens ist ja heute Hausbesuch.
Genau.
Und zweitens freuen wir uns wie Bolle, dass wir bei euch sein dürfen und dass ihr Wiederholungstäter seid. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen heute das Geschenk mit. Und das liegt hier wunderschön verpackt mit einem Schleifchen.
Blau-weiß.
Mega. Und ich würde sagen, wir reichen das mal der Desi und die Dame wird das jetzt mal zerlegen.
Oh, vielen Dank.
Oder zum Vorschein bringen.
Das ist dann ein Einweihungsgeschenk für unser Live Electric House.
Ja, das ist jetzt die Frage.
Wir haben könnte überlegt. Schon was damit zu tun haben, zumindest so ganz weit draußen.
Wir haben schon überlegt, vielleicht.
Wir haben schon stundenlang überlegt.
Ja, haben wir wirklich uns Gedanken gemacht.
Ja, eine Vase, so dieser kleine eckige.
Smarte Fliegenfalle.
Dieser kleine eckige Karton lässt ja vermuten, dass es vielleicht.
Also ganz so ordentlich musst du jetzt nicht auspacken.
Ja. Im Schwabenland.
Genau. Wir sind ja auch im Podcast. Wir wollen auch. Du kannst ruhig, wir wollen ruhig was hören. Also. Ja, komm. Ja, genau.
Die Bänder nehme ich nachher wieder mit.
Tada!
Hey!
Ein Solarbot.
Solarbot. Baue spannende Solarmodelle. Klasse.
Das passt auf jeden Fall zum Gebäude. Den kann man hier rumlaufen lassen, glaube ich, so wie es aussieht.
Man kann auch zwei Roboter gegeneinander antreten lassen, aber uns war wichtig. Wie gesagt, es soll ja ein Teambuilding sein. Also ihr müsst es gemeinsam oder dürft es gemeinsam aufbauen und aufbauen.
Ja.
Das ist ein kleiner Bausatz, ein Mini-Solarroboter. Es geht ums Thema Sonnenenergie.
Ja.
Und da haben wir gedacht, das könnte ein Volltreffer sein, als kleine Metapher für heute, für unseren Podcast, weil es geht auch bei euch hier in diesem spannenden Life Electric House, in dem Objekt, ja ums, ja irgendwie schon ums Basteln auch, ums Experimentieren, ums Ausloten von Möglichkeiten, die Solarenergienutzung, Wärmepumpennutzung, Elektrifizierung generell, Sektorenkopplung so mit sich bringt. Das ist so die
Vielen
Metapher
Dank.
Für heute.
Ja,
und wenn wir nochmal wiederkommen
Idee.
Und das Ding steht hier irgendwo, dann feiern wir das mega ab.
Wenn wir das Kinderzimmer hier drin integrieren, da passt es dann auch gut dazu. Dabei. Ist auch ein Spielzeug für Erwachsene, glaube ich.
Das ja, ist, ich glaube, das ist
8 bis 12, gut.
Ja.
Kriegt man hin.
Kann man so und so sehen. Habt viel Spaß damit.
Wie gesagt, vielen Dank, das ist eine wirklich gute Idee.
Ich schließe mich mit Dietmar an. Nochmal vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen bei euch und aus erster Hand hier auch die Informationen bekommen. Genau, also das Experimentieren war das Stichwort. Wir sehen hier ja für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen Container, erstmal von außen. Ja, von innen ist es sehr gemütlich, mit Zimmerpflanze, mit unterschiedlichen Räumen, wie wir gerade schon gehört haben, also Wohnzimmer, Küche, Technikraum und Bad im Grunde auch, eine Nische mit Badezimmer und wir sehen hier allerlei Bosch-Komponenten. Als erstes, wenn man von außen herkommt, natürlich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auf dem Dach ein paar PV-Module. Wenn ich jetzt mich hier umschaue, ich sehe Luftreiniger, ich sehe ein smartes Heizkörperventil, ich sehe einen Geschirrspüler, Lüftungsanlage logischerweise, Split-Klimagerät, ein Rauchwarnmelder etc. pp.
Draußen hängt eine Wallbox.
Wallbox?
Ja.
Wir müssen uns umdrehen noch, Dietmar.
Ja.
Ist natürlich auch eine dicke Batterie, sage ich jetzt mal, ein Stromspeicher für zu Hause, ein kleiner Warmwasserspeicher oder ein Durchlauferhitzer, unten Wechselrichter logischerweise für die PV-Anlage. Und das auf kleinstem Raum, keine Ahnung, das sind vielleicht hier 12, 14 Quadratmeter. Martin, warum dieses Bauwerk?
Warum? Es ging bei uns ja immer so um dieses Thema Systemlösung. Das heißt, wir haben viele Produkte, die in sich funktionieren, sei es das Smart-Home-System, der Kunde hat seine Wohnung, möchte alles nur ein bisschen smart steuern vom Türschloss, Türschloss, Lichtsteuerung, es gibt die Wärmepumpe, die Lüftungsanlage, aber dann kam irgendwie diese übergeordnete Systemlösung, wie verknüpfe ich alles miteinander? Und dafür haben wir unser Energiemanagementsystem, das eben auf Basis von dem Smart-Home-Controller, der hier irgendwo unter meinem Ellenbogen liegt, weil es hier doch immer noch ein bisschen enger ist in dem Häuschen, arbeitet und alle Systeme, die wir miteinander zur Verfügung haben, miteinander verknüpft. Und das war immer so ein Problem bei uns im Feld draußen, dass die Handwerker zwar sich mit den einzelnen Produkten auskannten, aber nie wirklich dieses übergeordnete Verständnis dafür hatten, wie installiere ich so ein System, wie nehme ich die Anlage in Betrieb. Und um dafür einfach das Ganze nach außen zu kommunizieren, sei es bei der Eröffnungsfeier oder dementsprechend auch im Rahmen von unseren Kundenschulungen, dass wir hiermit eine Plattform geschaffen haben, die wir auch deutschlandweit, remote-mäßig, diese ganzen neuen Technologien vereinen, schulen können, sei es in digitalen oder Online-Präsenzkursen. Deswegen eine Komponente habt ihr vergessen, ja. Die steht da hinten. So eine kleine Kamera. Ja, also wenn wir jetzt Glück haben, macht ein Kollege gerade irgendwo in Berlin oben eine Schulung und kann uns live dabei zuschauen. Wir müssen nur eins hoffen, nicht, dass er irgendwie anfängt, mit der Lichtsteuerung rumzumachen und uns Morse-Signale gibt. Aber das war so dieser Grundgedanke hier. Wir brauchen eine Plattform. Das Gebäude ist natürlich auch zu groß, um das mal schnell nach Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt zu transportieren und da eine Schulung durchzuführen, sondern hier wirklich eine Remote-Station zu schaffen, wo ich einfach den vollen Nutzen habe und dann sei es über den Vertrieb, bei einer Veranstaltung oder im Rahmen von einer Schulung alles einmal auch in Funktion erlebbar zu machen.
Du hast gerade gesagt, der Heizungsbauer, der kennt sich mit Komponenten aus. Gilt es wirklich für jede der hier anwesenden Komponenten? Also Batterie und Co. ist ja schon ein ganz anderes Gewerk.
Ja, also ich würde sagen, nicht generell. Jeder Heizungsbauer kennt sich damit aus. Das ist so der Weg, den wir gerade im Moment beschreiten, dass wir versuchen, dieses technische Wissen im Bereich der Elektrifizierung, also gerade im Bereich Photovoltaik, Wallbox und anderen Komponenten dann auch im Feld unterzubringen. Aber das ist eben diese Sektorenkopplung, ich sage mal, das eine Gewerk kommt ohne das andere Gewerk gar nicht mehr aus. Das heißt, entweder qualifiziere ich mich selbst weiter, indem ich eine 7a-Schulung mache und dann als klassischer Sanitär- und Heizungsbauer auch die Eintragung in die Elektrorolle bekomme, dass ich selbst solche Technologien verbauen kann. Aber natürlich spielt auch eine große Rolle, wer bietet die Komponenten an. Denn wenn der Heizungsbau jetzt vor Ort beim Kunden ist, der hat eine kleine PV-Umlage am Dach, fragt nach einem Angebot für eine Wärmepumpe, dann kann ich natürlich trotzdem auch als Heizungsbauer andere Komponenten mit anbieten und suche dann einfach die Synergien mit Kollegen, um mich da gemeinsam zu unterstützen.
Ich melde mich schon fast wie in der Schule.
Einfach reingrätschen.
Ich würde mir gerne was ergänzen. Also die ganzen Hardware und Produkte, die ihr seht, die sind bekannt. Ne? Das ist jetzt an sich keine Neuigkeitenherstellung. Also wir haben diesen Container oder Tiny House oder Electric Powerhouse, was auch immer, wie man das auch immer nennt, deshalb aufgebaut, weil wir unsere Online-Lösungen in den Fokus stellen wollten und das den Kunden zeigen wollten. Also wenn man jetzt eine Wärmepumpe installiert, das kriegt man in jedem Schulungszentrum deutschlandweit bei uns gezeigt. Also dort sind alle diese Hardware auch präsent. Aber das, was halt bis jetzt immer unglücklich gelaufen ist, wie bringen wir den Fachhandwerker bei, diese Gesamtsysteme in Betriebnahme zu machen, ohne dass die zwangsläufig jetzt die perfekten Spezialisten bei PV-Anlage sind. Aber trotzdem, um Energiemanager nutzen zu können, müssen die halt eben diesen einen Wechselrichter da rein integrieren. Mhm. Und da es ist sehr schwierig, und ich rede wirklich aus Erfahrung, Apps mit PowerPoint zu schulen. Geht nicht.
Ich habe es versucht. Ja. Man braucht sehr viele Folien.
Ja, man hat natürlich.
Wir haben es auch in der Fachzeitschrift versucht.
Ja,
vergiss es.
Genau, ihr versteht, was ich meine. Ja, und das ist ja eigentlich der Grund, warum wir halt eben jetzt das Gebäude hier aufgebaut haben, weil wir haben eine Anlage, die läuft 24 Stunden, 7 Tage der Woche, ein ganzes Jahr über. Wir haben Historiedaten, wir können Kunden zeigen, was bringt es, wie läuft es, wir können Reset machen, neuen Betrieb nehmen, von fast überall deutschlandweit oder egal, wo man auf der Welt ist. Und das ist halt eben der Mehrwert, den wir jetzt eigentlich hiermit sehen und was wir auch den Kunden beibringen wollen. Mhm. Und jetzt noch einen Satz und dann höre ich auf zu reden.
Hoffentlich nicht. Wir haben einen Podcast, bitte rede weiter. Ja.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, also als Produktmanager, also unser Hauptziel ist es, Leute von seinen eigenen Produkten zu begeistern und diese leuchtenden Augen zu sehen, wenn man halt dem Handy in der Hand hat und so, oh, und das sehe ich auch noch, oh, ich habe 3,50 Euro heute gespart. Na, und das ist es eigentlich, was am Ende bleibt und genau, dafür haben wir es gemacht.
Diesen Spieltrieb.
Genau.
Kann man schon sagen, also man kennt es mal, dann ein neues Spielzeug sitzt zu Hause, so geht es uns auch mit dem Haus, jeden Tag ist man in Apps drin und guckt, okay, wie war meine Autarkie-Reute? Ja. Da muss man feststellen, Mist, wir haben halt keine einzige Kilowattstunde Strom gebraucht, obwohl wir zweimal 180 Liter warmes Wasser verbraucht haben. Und das ist dann schon beeindruckend zu sehen, wie dieses System auch einfach funktioniert. Mhm. Bei den Betriebnahmen, man gibt 2 Punkte an und sagt, ja, ein Wärmeüberschuss, ein Stromüberschuss, hat es einmal aufgesetzt und dann eigentlich seit der Inbetriebnahme im April haben wir nichts mehr verändert. Und das Gesamtsystem läuft einfach.
Über die einzelnen Spielarten, Spielwiesen, gerade mit der Wärmepumpe reden wir im weiteren Verlauf. Da hast du bei der Eröffnung auch um dich geworfen mit tollen Möglichkeiten. Mich würde vielleicht noch ein kleines allgemeines Statement auch interessieren. Sektorenkopplung. Das Wort ist in aller Munde. Mhm. Es gibt verschiedene Definitionen davon. Was ist für euch eine gelungene Sektorenkopplung oder eine gelungene Definition? Was ist für dich, Desi, eine treffende Formulierung dafür?
Ja, also die grundwesentliche Bestandteile, wie auch der Name sagt, ist es, dass sie halt eben Energieproduktion, Nutzung und Nachhaltigkeit irgendwie sinnvoll miteinander verbinden. Und der Grundbaustein ist es am naheliegendsten, die Wärmepumpe in Kombination mit PV. Das sind schon mal 2 Sektoren, Sektoren gekoppelt. Und als nahestehende Ergänzung ist auch die sinnvolle Kombination mit dem Elektroauto. Ne? Weil also immer dort, wo ich Strom produzieren kann, muss ich auch dafür sorgen, dass es sinnvoll verbraucht wird und nicht einfach verpuffert oder irgendwo verschwendet wird. Und das bietet sich auch an. Also mittlerweile kann man echt sagen, eine Wärmepumpe kommt selten allein. Also entweder ist schon PV-Anlage da oder kommt halt eben den zweiten Schritt. Und wenn es halt eben nicht die PV-Anlage ist, dann war es halt eben ein Elektroauto, die schon da war oder so. Also irgendwie dadurch, dass halt immer mehr Komponentenstrom betrieben werden, ist halt auch naheliegend, die sinnvoll zu kombinieren, sodass es halt möglichst effizient und nachhaltig gestalten wird.
Schöne Idee. Also, dass die Wärmepumpe nicht alleine kommt oder vor allem, dass die Wärmepumpe per se nicht nur ein Wärmeerzeuger ist. Das ist auch etwas, was wir im Heizungsjournal sehr oft spielen, fast gebetsmühlenartig, Freunde. Es ist kein Heizgerät. Es kann deutlich mehr. Und was es kann, darüber wird uns der Martin sicherlich noch ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, was für Spielarten ihr da betreibt. Und dass die Wärmepumpe eben eine Teilnehmerin ist, eine ganz wichtige Teilnehmerin im Home Energy Management.
Also bei uns ist es immer eigentlich die Hauptkomponente, denn ohne eine Wärmepumpe kann ich das Gesamtsystem gar nicht Energiemanagement in Betrieb nehmen. Das heißt, der Faktor 1 ist immer die Wärmepumpe, weil wir da auch einfach die größte Speichermöglichkeit sehen. Und ich rede bewusst vom Speicher. Denn klar, der Grundenergiebedarf meines Gebäudes muss ja irgendwo gedeckt sein. Wenn ich eine Systemanforderung habe, dann muss die Wärmepumpe laufen, muss die Energie produzieren. Die Frage ist nur, wann muss sie laufen? Und das ist der Fokus bei uns, den wir mit der Wärmepumpe haben, dass wir eine modulierende Schnittstelle geschaffen haben. Jetzt hier in der Kombination mit dem Fronius Wechselrichter, der eben wattgenau unserem Smart-Home-System und damit der Wärmepumpe die aktuelle PV-Leistung vom Dach widerspiegelt und die Wärmepumpe dann einfach modulierend angesteuert wird. Und dadurch kriegt man sehr hohe Autarkieraten. Und was die Wärmepumpe dann eben mehr macht, ist, falls der Grundenergiebedarf des Gebäudes gedeckt ist, die versucht, diese Mehrenergie zu speichern. Und klassisch, wie man es früher gemacht hat, SG-Ready, Smart-Grid-Funktion. Das heißt, wir haben eine Zwangsanhebung gemacht, haben den Pufferspeicher um mehrere Kelvin überhöht und haben den Warmwasserspeicher von Eco auf Komfort gesetzt und dann da einfach Energie runtergebracht haben. Und der Fokus ist jetzt bei uns eben dieses Smart-Home-System. Das heißt, wir versuchen, die Gebäudehülle als thermischen Speicher für den selbstproduzierten PV-Strom mitzunutzen, indem wir die Heizkurve anheben bzw. die Raumtemperatur anpassen. Im besten Beispiel ist immer eine Fußbodenheizung. Da kann ich dann einfach eine Automation erstellen und sagen, wenn ich jetzt PV-Überschuss habe und der Wärmebedarf in meinem Gebäude gedeckt ist, dann fahren meine Raumthermostate auf Wunsch auf in jedem Zimmer oder nur im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im Flur und erhöhen die Raumtemperatur um 1 bis 2 Grad. Und was kann ich damit bewirken, vor allem in der Übergangszeit? Die Kilowattstunden, die mein Gebäude sonst in der Nacht benötigt hätte, wo die Wärmepumpe läuft, diese Kilowattstunden kann ich jetzt im Idealfall im Tagbetrieb mit meiner Wärmepumpe durch die PV-Anlage modulierend generieren, speichere sie in meiner Gebäudehüllfläche und die Wärmepumpe läuft nur noch dann, wenn die Sonne scheint. Deswegen ist bei uns immer auf Platz 1 eigentlich die Wärmepumpe und können dann um deutlich mehr Komponenten noch erweitern, wie schon gesagt, die Wallbox, wo wir dann auch wirklich mit einer Phasenmodulation arbeiten können, bis auf 11 kW hoch. Wir haben die Haushaltsgeräte, wo du gerade sitzt, wichtig, Fernstart, vernetzt, also ohne Vernetzung funktioniert sowas nicht, dass ich hier auch spülen, waschen, trocknen kann, nur mit dem zur Verfügung stehenden PV-Strom oder das, was hier eigentlich sonst für das gute Raumklima im Sommer sorgt, unsere Klimaanlage oder auch Luft-Luft-Wärmepumpe, die wir dann eben mit einem Überschussstrom betreiben können, dass wir damit einfach die Temperierung auch von stattfinden kann.
Genauso. Die haben wir heute ausgesteckt. Aus Sicherheitsgründen, dass wir keine Fremdgeräusche haben im Podcast.
Der Glück ist, wir haben so wenig PV auf dem Dach und kriegen gerade so wenig runter, dass die 400 Watt gerade nicht zur Verfügung stehen dafür. Also ich glaube, es wäre heute auch so nicht passiert.
Wir haben heute Sommerpause. Bisschen, ja. Ne? Der Sommer hat ein bisschen runtergefahren von der Temperatur her. Wir sind froh, weil wir wohnen natürlich hier im Glaskasten irgendwo. Ne? Klar. Bei 35 Grad würden wir jetzt nicht so entspannt sitzen.
Da hätten wir davor sitzen müssen im Schatten, das wäre auch okay gewesen. Vermutlich. Wir haben so Bosch-Liegestühle da draußen, also das sind auch ganz komfortabel.
Sehr gut, die habe ich übrigens auf dem Stückle. auf dem Wochenendgrundstück, da sind die natürlich im Dauereinsatz. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, hat die Wärmepumpe dann immer Vorfahrt in der Betriebsweise oder?
Ich kann so Priorisierung schon selbst definieren. Ich kann dann auch im Wechselrichter selbst die Batterie vorschalten, dass ich dann eine Batterieladung vor die Wärmepumpe setze. Aber grundsätzlich ist die Wärmepumpe der Direktverbrauch immer noch mal besser zu sehen, als wenn ich jetzt direkt noch mal speichere und dann später im Nachtbetrieb die Energie wieder rauszuziehen, weil ich ja dann doch meine Wärmepumpe betreiben muss.
Du hast vorher ganz kurz gesagt, zweimal machst du diesen Warmwasserspeicher voll pro Tag. Zweimal 180 Liter. Nur allein mit diesem bisschen PV-Strom von hier oben.
Genau, also in Summe haben wir, also ich glaube über 3 kW, 3,2 kW haben wir hier runtergeholt. Ich habe gesagt, Balkonkraftwerk, so von der Leistung, aber ein bisschen größeres Balkonkraftwerk.
Der braucht kein Riesending.
Nee. Nö, also es ist ein Schiffscontainer und da sind ein paar Paneele oben drauf und das war es dann dementsprechend auch. Wenn ich jetzt das Warmwasser entleere, der Container selbst verfügt über ein Vernichtungssystem. Das heißt, wir haben ein Heizregister hinten drauf. Du grinst schon. Vorhin haben wir einen Kollegen getroffen bei uns aus der Planungsabteilung und haben dann festgestellt, Studienkollege von dir.
Der Matthias Spieß ist mein Studienkollege.
Genau, der Esslingen. Hat für uns das Vernichtungssystem hier entworfen. Dementsprechend funktioniert es natürlich auch tadellos.
Der Fachingenieur. Mit Energievernichtung kennt er sich aus.
Ich sage immer, vorne kühlen wir, hinten heizen wir. Also alles komplett regenerativ und kostenfrei. Wir haben jetzt 180 Liter Warmwasser drin, die wir über dieses Vernichtungssystem von 60 Grad Stand jetzt auf 35 Grad runterkühlen und dann mit der Wärmepumpe wieder nachbeheizen, modulierend. Und das Ganze dauert so 1,2, 1,5 Stunden etwa und kommt tatsächlich mit einer maximalen Leistungsaufnahme der Wärmepumpe von 500 Watt aus. Das heißt, in Summe kostet uns so eine Speicherbeladung von 180 Litern etwa 1,2 Kilowattstunden Strom. Und dann mit dem COP gegengerechnet, also schon beeindruckend. Aktuell läuft die Anlage mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 im Warmwasser. Und grundsätzlich sind 50 Grad Stopptemperatur eingestellt für den Speicher. Aber sobald PV-Strom zur Verfügung ist, wird hier auch modulierend auf die 60 Grad erhöht. Und das passiert gerade bei den aktuellen Temperaturen und Sonnenstunden doch.
Es gibt hier keinen Heizstab, einfach gesprochen.
Bis dato noch nie benötigt. Der steht immer noch bei 0%.
Ja.
Also schön wirtschaftliche Anlage.
Aber so eine PV-Anlage passt im Grunde, wenn ich jetzt an kleine Reihenhäuschen denke oder so, passt der eigentlich überall drauf. Ne? Es ist jetzt nichts Überdimensioniertes, wie Dietmar sagte. Auf dem Einfamilienhaus, da passt fast mehr drauf. Was mache ich denn mit diesen doch sehr großen Überschüssen im Sommer?
Also im Sommer versuche ich natürlich, den Strom nochmal anders zu verbrauchen. Wie gesagt, da bleibt mir eigentlich nur der Warmwasserspeicher zur Verfügung. Deswegen haben wir hier bei uns noch zusätzliches Klimagerät mit angesteuert. Wir haben die Wallbox mit zur Verfügung. Wir haben unsere Batterie mit eingebunden. In der Übergangszeit in dem Badezimmer hängt zum Beispiel auch noch ein Infrarotpanel.
Stimmt, ja.
Dass wenn ich da dann auch nochmal einen Stromüberschuss habe, anstelle dann die Wärmepumpe anzuschalten, wenn es mir nur darum geht, dass ich in meinem Bad nochmal eine höhere Raumtemperatur fahre, können wir hier auch gezielt Infrarotpaneele mit ansteuern und versuchen natürlich so das Maximum aus der Anlage rauszuholen. Aber zur Not muss ich halt doch in die Einspeisung gehen. Ja. Und je nachdem, wie alt meine Anlage ist, profitiere ich ja dann noch davon.
Also sehr, sehr facettenreich. Im Grunde frage ich mich ja immer wieder, wenn ich bei euch zu Gast bin, warum Bosch nicht einfach solche Gesamtgebäude herstellt. Na, es gibt ja auch
das bisschen Hülle.
Das bisschen Dach, das bisschen Fenster, das bisschen Tür. Naja, ohne Quatsch. Ich meine, klar, das Thema Tiny House ist ein Trend irgendwo. Aber im Grunde könnte ich mir das vorstellen, das irgendwo so zu bestellen. Ja. Keine Ahnung, noch ein Fernseher rein. Aber ich fände es ganz spannend zum Thema Innovationscoaching.
Ich nehme das gerne mit auf. Stand heute lassen wir gerne die Anbieter die Häuser bauen und wir starten aber gerne aus, weil der persönliche Komfort und Vorlieben ist seitdem doch sehr vielfältig. Und da wollen wir natürlich unsere Kunden auch nicht zu sehr eingrenzen und was vorgeben. Also deshalb ein bisschen Flexibilität lassen wir gerne zu. Und das dürfen auch unsere Kunden dann selber entscheiden, wie sie ihre Häuser ausstatten.
Ganz klar. Es wirkt alles, wenn ihr das so beschreibt und darstellt, auch Martin in seinen Ausführungen, immer sehr, sehr einfach. In Wahrheit ist es das natürlich nicht. Wie viel Stunden, jetzt gerade für dieses Gebäude gesprochen, steckt da Konfigurierarbeit, Programmierarbeit in Anführungszeichen drin?
Oh Gott, schwer zu sagen. Ich habe es nie aufgeschrieben. Mhm. Ich würde sagen, vom Engineering, wann hatten wir so das erste Meeting? War, glaube ich, Januar vor 2 Jahren. Da haben wir so ein Konzept erstellt, haben uns alle hier mal getroffen. Da war auch der Matthias mit dabei. Ich weiß noch, stand Matthias nicht an der großen Wand und wir haben einfach mal ein Haus aufgezeichnet mit den ganzen Komponenten.
Ja, also ein gutes Jahr haben wir daran gearbeitet. Mhm. Man muss aber halt eben auch sagen, wir hatten den Container einfach komplett umbauen müssen, ne? Also um einfach auch alle Elekt- elektrische Anforderungen. Es ist alles wie in einem Einfamilienhaus aufgebaut worden. Also wir müssen Trockenbauwände aufbauen und so weiter. Das ist nicht einfach jetzt ein Container mit seinen Blechwände hier und einfach mal so alles zusammengesteckt, sondern da waren Trockenbauer hier, da waren Maler hier, Boden wurde echt verlegt und so weiter. Also es ist einfach ein bisschen mehr Arbeit dahinter, wie jetzt einen reinen Messestand aufzubauen.
Wahrscheinlich auch.
Ganz genau.
Bei der Stadt Wernau.
6 Monate hat es gedauert. Genau, also immer noch verhältnismäßig schnell. Ne? Also dafür sind wir auch natürlich dankbar. Aber natürlich, also diese bauliche Freigaben und so weiter, PV-Anlage in echt aufzubauen, anzumelden und so weiter, das hat alles ein bisschen Zeit gekostet. Aber wenn du jetzt uns fragst, wie lange wir gebraucht haben, um das System zu vernetzen und in Betrieb zu nehmen,
da waren wir bei 2 Stunden.
Zwei Stunden.
2,5 Stunden. Also so die eigentliche Inbetriebnahmezeit dann, wenn alle Komponenten installiert sind und laufen, müssen nur QR-Codes scannen.
Ja. Genau. Ja, genau. Und das ist es lediglich das Entscheidende, was auch diese Sektorenkopplung wieder aufmacht. Man muss ja ausmacht. Man muss ja nicht Spezialist für jeden einzelnen Bereich sein, sondern einfach jede Baugewerke macht seine Arbeit nach Bauabschnitt und dann kommt halt eben der Master und nimmt alles in Betrieb und das muss halt eben schnell und einfach gehen, ohne dass man jetzt ein Fachmann für PV zu sein oder für ne? Also das ist unser Anspruch.
Wir sagen natürlich mit stolz geschwellter Brust, dieser Fachmann, dieser Master ist dann der Heizungsbaumeister und der Heizungsprofi, der sich bei euch weiterbilden lässt.
Der gut ausgebildete Servicetechniker wird es auch tun. Also es ist ja die Schnittstelle, die in Betrieb genommen werden muss. Man braucht ein Smartphone, gegebenenfalls noch das Gerät vom Kunden, mit dem Kunden dabei. Oft passiert es auch gemeinschaftlich mit dem Kunden, dass man so eine Inbetriebnahme durchführt, weil es ist ja seine Anlage. Je mehr er darüber lernt, desto weniger hat der Handwerker zum Schluss dann selbst auch noch mit zu tun. Weil wenn er dann lernt, selbst Komponenten zu erweitern, weil grundsätzlich muss man ja eh sagen, kaum ein Kunde fängt an und bezieht auf einen Schlag alle Komponenten. Ganz der Meister hat schon eine Spülmaschine vor Ort. Der fängt jetzt mal mit der Wallbox, mit der Wärmepumpe an, mit der PV-Anlage, die er vielleicht zur Verfügung hat, macht da eine Schnittstelle über Zusatzkomponenten rein, über einen Powermeter und Sensor, dass sie kompatibel ist. Und das System selbst hat man nach 20 Minuten aufgesetzt. Und dann kommt der Smart Home Controller ins Spiel. Und das sind dann Komponenten, die dann doch jeder Eigenheimbesitzer dann auch selbst in Betrieb nimmt. Dann kommt die Wallbox mit rein. Und wie gesagt, das ist dann immer nur ein weiteres Komponente. Ich scanne den QR-Code, füge es in meine App mit hinzu und dann läuft das Ganze schon eigentlich ganz automatisch.
Wie nimmt es der Heizungsbaumaster mit auf? Du in deinen Schulungen, deinen vielfältigen Seminaren bist ja da an vorderster Front. In Anführungszeichen, verstehen die Leute das, was da Potenzial drin steckt? Weil man ist ja beim Endkunden dann eigentlich beratend tätig, ne? Konfigurierend, man stellt zusammen, ganz, ganz cooles Thema, cooles Gewerk. Ist das ein Antrieb für die draußen? Oder
also es hängt schon stark von dem Kunden an. Der eine Kunde sagt, oh, es ist mir doch zu viel, damit möchte ich erstmal jetzt nicht viel mich befassen. Dafür haben wir dann bei uns klassisch unseren Inbetriebnahmeservice. Das heißt, man kann dann auch Bosch mit der Gesamtinbetriebnahme beauftragen. Kommt dann jemand von uns, übernimmt das Ganze und weist auch den Kunden in die Anlage ein. Aber immer mehr und mehr Heizungsbauer, Meister wollen dann auch das System verstehen. Zum einen, weil sie es meistens erstmal bei sich selbst testen und dann beim Kunden weiterverkaufen. Ja, wenn es bei mir läuft, dann weiß ich, da steht auch was dann dahinter. Und aufgenommen wird es in der Regel ganz gut. Vor allem, wir haben dafür ein komplettes Tagesseminar, wo wir uns dann 7 Stunden auch in der Tiefe damit befassen und so ein Komplettsystem aufsetzen. Und ein ganz wichtiges Hilfsmittel für die Vorbereitung dann von so einem Service ist tatsächlich die App. Denn die App selbst hat einen Demo-Modus, der 1:1 durch eine reale Inbetriebnahme durchführt. Das heißt, ich kann auf der Couch sitzen zu Hause, kann einmal eine Inbetriebnahme durchspielen, weiß, wie das System funktioniert und dann kann ich beim Kunden das einfach wiederholen. Und es funktioniert dann dementsprechend auch. Also hier versuchen wir wirklich dem Kunden so viel Hilfe wie möglich auch zur Verfügung zu stellen.
Muss er sich speziell qualifizieren, also vorab qualifizieren für dieses Seminar oder?
Nö, einfach anmelden. Also wir haben es schon als ein bisschen gehobeneres Seminar konfiguriert. Begleitend dazu habe ich eine Schulungsunterlage gestellt. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei über 400 Seiten. Auf Basis von einem Web-based Training, also ähnlich wie, vielleicht kennst du eine oder andere, dieser Wärmepumpenführerschein vom Bundesverband der Wärmepumpe. Auf dieser Basis wo dann alle Einzelkomponenten aufgeführt sind und man sich dann theoretisch durch die Inhalte durchklicken kann und sagt, mir geht es jetzt nur um eine Kühlfunktion mit dem Smart Home System, dann gibt es dafür ein ausgewiesenes Kapitel und ich bekomme die Inhalte auch darüber vermittelt, ohne unbedingt eine Schulung besuchen zu müssen. Also wir haben versucht, verschiedene Plattformen zu schaffen, sei es durch eine Online-Schulung, Präsenzschulung oder auch ein Selbstlerntool, wo der Kunde sich selbstständig das Wissen aneignen kann und dann als Nachschlagewerk Beratungstool auch mit zur Verfügung hat. Weil du hast gerade gesagt, Kunde muss beraten werden. Ich sage, man muss nicht wissen, wie es geht, man muss wissen, wo es steht. Ja, das haben wir es früher in der Schule gehabt und dafür genau. Ein Tool, das auf dem iPad, auf dem Telefon, auf dem Tablet läuft und dann damit auch Beratungen durchgeführt werden können.
Ist es das Thema Enabling? Das habe ich jetzt noch gespeichert von der Presse, von dem Presseevent. Ja. Im Juni war es, glaube ich. Das, ne, also Produkte, okay, systemische Lösung, was du, Desi, hier schon ansprachst, das ist Unsichtbare. Nach vorne bringen, das Verzahnen und dann das Enable, dass ich die Leute hinführe, das auch in der Praxis möglich zu machen. Wie viele Leute habt ihr da schon enabled?
Oh je.
Kannst du es noch rechnen?
Gute Frage. Kann ich das noch rechnen? Also ich bin sehr viel auf Schulungen unterwegs. Ich betreue das Thema jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren sind wir unterwegs und ich sage schon mehrere hundert bis tausend Kunden mit Sicherheit nur hier allein im Bereich Wernau, weil wir nicht nur den Sanitär- und Heizungsbaumeister, sondern natürlich auch viel im Bereich Elektro unterwegs sind und Kooperationen haben, zum Beispiel im Elektrotechnologiezentrum in Stuttgart, wo alle Elektromeister auch zu mir kommen und ich im Rahmen der Wärmepumpe und Co. Schulungen mit denen mache und das sind allein schon 100 Meister jedes Jahr nur aus dem Elektrobereich. Wir machen im AEET Vorträge, wir sind online unterwegs, also mehrere hundert bis tausend plus wahrscheinlich schon.
Also auch da irgendwo Völkerverständigung, ne? Nicht nur energiemäßig, sondern auch gewerkemäßig.
Ja.
Weil das ist ja immer so ein Thema, ne? Wir hatten es mit Marco auch. Wo ist man vielleicht selber nicht ganz so fit? Wo fängt eine Kooperation an? Wo muss man selber draufschaufeln, vielleicht sogar im eigenen Betrieb das Thema E-Technik verankern? Wie seht ihr das oder wie sind die Erfahrungen gerade aus dem E-Technik-Bereich? Ist auch mal spannend. Sehen die auch die Wärmepumpe da als Nummer 1 Thema in so einem Electric House oder sagen die, hier, da spielt doch alles für die Wallbox oder für die Batterie?
Ich sag mal, früher war es Wallbox und E-Heizstab. Also Wallbox und E-Heizstab.
Oh, die Spiegelheizung, der Nachtspeicher.
Genau, die Spiegelheizung, der Nachtspeicherofen. Mittlerweile hat sich das doch deutlich gewandert, gerade auch im Bereich Weiterbildung. Das Elektrogewerk hat ihre Ausbildungsordnung, sei es für den Gesellen wie auch für den Meister, komplett angepasst und hat Wärmepumpe als einen großen Bestandteil auch mit aufgenommen. Deswegen unterstützen wir da auch viel im Bereich Wissenstransfer und man merkt schon, wo die Zukunft, wo die Richtung komplett hingeht. Und da ist Wärmepumpe schon mit der größte Bestandteil. Ja.
Ist auch nur seriös. Ich meine, wir hatten es mit Marco, Sicherungskasten, Zählerkasten, ne? Wir kommen vielleicht nachher auch aufs Thema intelligente Messsysteme zu sprechen, was da noch geht oder Frage, was geht im Life Electric House noch? Was sind vielleicht auch geplante Erweiterungen noch? Es geht ohne das Konvergente nicht, ohne die E-Technik. Ich finde es interessant, dass ihr da auch als Bosch Home Comfort sagt, hey, wir sehen dieses Gewerk und da bieten wir auch Schulungen an, sind da irgendwo Schnittstellen anschlussfähig. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Stimmt, oder? Daisy, du nickst die ganze Zeit.
Ja, ich nick schon, aber man hört es nicht, dass ich nicke. Ja, das ist absolut. Also ich meine, das Thema Schaltschrank und Elektrotechnik sind dann einfach, gehören jetzt mittlerweile dazu. Ne? Man kann nicht einfach sagen, nein, das macht der Elektriker, sondern es ist immer mehr zu sehen, dass viele Heizungsbauer auch diesen Teil mit Partner oder mit eigenen Elektriker auch versuchen mit anzubieten und abzudecken.
Das ist genau das. Was man seit Jahren irgendwo gesehen hat, gepredigt hat. Und das Gefühl ist einfach, also unser Bauchgefühl, dass es jetzt wirklich auch in der Realität eintritt.
Genau, so langsam kommt es, ne? Also wird umgesetzt.
Aber dann halt auch, ne, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wir hatten es beim Mittagessen gerade, wenn du nicht auf dem Zug bist, wenn du schon irgendwo drauf sitzt, halbwegs, dann wird es halt schwierig. Ja, ich denke, da wird auch die nächste Zeit vernetzte Energie sehr, sehr schnell zügig vorangehen. Über intelligente Messsysteme kann man da reden, über Tarife, ne, Stromtarife und so weiter. Es ist ja nochmal, das ist ja jenseits des Gebäudes. Das sind Themen, die im Netz irgendwo liegen. Wie habt ihr die hier abgebildet oder wie wollt ihr die bearbeiten zukünftig?
Ich sage immer, wir haben schon viele Möglichkeiten hier, gerade auch dadurch, dass wir so eng mit der Entwicklung zusammenarbeiten. Du sagst schon digital vernetzt. Also immer so ein Thema ist natürlich auch E-Bus, Smart Meter, Steuerung, Paragraph 14a, zur netzdienlichen Schnittstelle. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Smart Meter mittlerweile auf dem Markt. So haben wir hier auch die Möglichkeit, auf Smart Meter vom Versorger zuzugreifen, können die mit der Wärmepumpe koppeln. Und vor allem das Wichtige, wir können auch den Kunden darstellen, wie sieht denn so ein Verbindungs- und Pairing-Prozess eigentlich aus. Das heißt, ich kann hier direkt die Wärmepumpe auch zum Versorger koppeln und sage dann einfach hier, werter Kollege Heizungsbauer, das ist dann deine Aufgabe oder auch sogar die Aufgabe des Elektrikers, weil der muss schließlich die Wärmepumpe auch anmelden und muss bei der Anmeldung definieren, wie wird sie denn geregelt, welche Eingriffsmöglichkeit hat der Versorger. Wenn man sich dann anschaut, wie das funktioniert, dann ist das eine Sache von 30 Sekunden, ein Knopfdruck, EE-Bus, man sucht seine Partner und findet dann vielleicht unter anderem von einem Managementsystem auf EE-Bus-Basis eben auch dann den Smart Meter des Versorgers, kann den Kopplungsprozess aufbauen und ist damit mit der Inbetriebnahme auch schon fertig.
Wie du sagtest, also da kannst du eine 20-seitige PowerPoint machen oder noch größer. Da kann man 50 Fachartikel schreiben zu dem Thema. Es bleibt immer irgendwo steril. Ja. Aber wenn man das mal gezeigt bekommt, ganz andere Welt. EE-Bus hast du gerade fallen lassen. Ist das so die Sprache für Energie, die sich da abzeichnet? Es war ja nicht immer klar, ne, wer da den Hut auf hat, den Master sozusagen. Ist das jetzt safe, Desi?
Alle zeigen auf Desi. Wer weiß es. Ja. It's up to you.
Ja, was heißt safe? Es ist alles noch im Wandel. Ne? Also EE-Bus ist der erste Schritt für Standardisierung und auch eine digitale Möglichkeit, die Energiewende endlich mal umzusetzen, ne? Mit Smart Meter, Gateways und so weiter. Und ja, das ist eine Möglichkeit, die wir auch jetzt sehr nutzen. Und nutzen möchten, weil mit den klassischen On-Off, ne, also ich meine, SQL-Ready-Schnittstelle ist ja immer noch erlaubt, das kann man auch machen, aber am Ende weiß niemand, was tatsächlich da passiert und sind auch viele Vorteile, die dem Endverbraucher jetzt eröffnet werden, mit flexiblen Stromtarife und so weiter, einfach nicht mehr möglich. Also die Digitalisierung muss sein und dafür ist jetzt EE-Bus wirklich eine gute Möglichkeit, das umzusetzen. Okay.
Welche Möglichkeiten gibt EE-Bus? Das ist ja auch immer so ein Stichwort, ein Begriff. Kannst du das, Martin, vermutlich auflösen, jetzt im Rahmen des Podcasts, was da möglich ist?
Also ich versuche es immer einfach zu sagen, der EE-Bus hat drei Funktionen. LPC, was der Limitierungsfaktor ist. Das heißt, der Versorger kriegt die Eingriffsmöglichkeit und kann die Wärmepumpe auf die 4,2 oder 40% der Anschlussleistung, wenn sie anschlussverpflichtet ist, begrenzen. Dann den MPC, was das Monitoring ist. Das heißt, die Wärmepumpe meldet wattgenau ihren Verbrauch wieder. Das gegenüber dem Versorger. Und der dritte Use Case ist OHPCF, und zwar die Optimierung des Systems. Das ist jetzt losgelöst vom Versorger. Das heißt, wenn ich jetzt ein Energiemanagementsystem nicht von Bosch habe, sondern von einem anderen Hersteller, der EE-Bus als Kommunikationssprache verwendet, dann ist die Bosch-Wärmepumpe hierzu von unserer Seite voll kompatibel. Das heißt, ich kann dann hier auch den selbst erzeugten PV-Strom in der Wärme optimiert verwenden, was allerdings mehr eine dynamische Anpassung der Außentemperatur ist. Das heißt, was es nicht kann, ist diese wattgenaue Ansteuerung, was wir mit unserem System umsetzen, um größere Autarkien zu bekommen. Der Hauptfokus ist hier einfach wirklich, ich kriege genau ausgewiesen, wie viel Kilowattstunden fließen in die Wärmepumpe, zu welchen Zeiten. Man kriegt eine leichte Verzögerung hin, aber hat nicht diesen vollen Nutzen, den wir in unserem geschlossenen System auch dem Kunden zur Verfügung stellen können.
Verstehe.
Das sind so diese drei Themen.
Und PC ist dann immer Power Control, oder?
Genau.
Heißt das, okay. Und das HPC war dann mit die Heat Pump.
Genau, optimiert für die Wärmepumpe.
Für die Wärmepumpe. Ich habe EE-Bus, für mich war die Länge abgetaucht. Es war so ein Schaffenskraft, so ein Peak irgendwo im Jahre 2017, 18 und dann habe ich gefühlt 4-5 Jahre nichts mehr gehört und jetzt plötzlich wieder in aller Munde. Desi, kannst du mir erklären als Laie, warum das so ist oder warum das so war? Haben die schlicht und ergreifend die Use Cases gebaut, die Martin gerade beschrieb, und ihre Hausaufgaben gemacht? Oder war das einfach nicht kein Thema auf unserer Welt?
Naja, E-Bus kommt eigentlich eher von der Elektrobranche. Ne? Also das haben wir ja auch bei unseren Waschmaschinen, also Bosch Siemens Haushaltsgeräte, auch in der Vergangenheit supportet. Und dann, wie du sagst, war es ein bisschen Pause oder abgetaucht. Mhm. Und dann ist das Thema Digitalisierung, Smart Meter Gateways, Energiewende hochgekommen. Und dann hat sich E-Bus als Initiative auch anders aufgestellt. Und dann auch erkannt, dass nur mit den kleinen Haushaltsgeräten einfach nicht weiterkommt. Und deshalb sind auch die Use Cases ausgebaut worden, die dann E-Bus früher nicht supportet hat. Mhm. Und Ziel ist es, einfach diese Use Cases oder die Regelung der Heizungsgeräte oder mehrere Geräte zu standardisieren, so dass es halt eben der Aufwand auch für den Hersteller bei den Integrationen deutlich geringer wird. Mhm. Und also nur mit standardisierten Protokollen können wir auch sichere und qualifizierte Verbindungen sicherstellen, ne, wenn man so will. Weil ansonsten, also das Thema Interoperabilität, gerade im Energiemanagement-Bereich, ist ja sehr, sehr wichtig, weil was passiert aktuell? Jeder Hersteller macht halt sein eigenes System und dann fängt sie, es ist sehr unüberschaubar und nicht transparent für den End-User zu verstehen, was ist, mit wem ist kompatibel, was muss ich wie einstellen, damit es funktioniert, funktioniert es denn überhaupt und so weiter. Und so standardisierten Schnittstelle versucht man einfach, dieses Problem zu umgehen.
Sprache für Energie habe ich mir da abgespeichert vor Jahren, fand ich die griffigste Metapher für E-Bus. Und ich kenne die Initiative auch eher von der Automobilseite her.
Ja.
Also Audi als Stichwort,
oder ja, PQ genau,
Systems,
ja.
Allerlei Namen, allerlei Organisationen in dem Verein, die sie da bespielen. Und ich habe das damals so verstanden, dass die sich auch gegenseitig grün sind. Also dass ich sage, da kommt mein Audi e-tron, den tue ich an meine Wallbox anflanschen und der ist dann vielleicht sogar in der Lage, mein Gebäude zu speisen. Also dieses Vehicle-to-Home-Thema fand ich damals schon mega cool. Dinge, die euch auch umtreiben oder auch immer noch Zukunftsmusik?
Ich würde es jetzt mal aus jetziger Sicht eher nahe Zukunft nennen, aber wir sind wirklich noch ein sehr, sehr beginning.
Ja, ja.
Sozusagen.
Und mehr würde sie dir auch nicht verraten.
Ja, ich versuche es. Ich kitzel noch ein bisschen. Weil ich der Meinung bin, dass das nochmal ein ganz, ganz großer Schritt werden könnte, wenn ich über Energien, um ideale Energieverknüpfungen nachdenke. Nicht jeder möchte vielleicht auch einen Invest als Batteriespeicher im Keller haben. Ein E-Auto liegt da schon eher auf der Hand.
Ja.
Ich finde es einfach mega spannend. Also die mobile Energiespeicherung, ne, weil ein Fahrzeug ist ein Stehzeug, ist auch so ein Thema. Also ich finde es clever, sowas zu haben, fände ich schön.
Gut, aber auf der anderen Seite, so eine Batterie ist ja natürlich auch mittlerweile von dem Invest deutlich runtergegangen als noch vor ein paar Jahren, wo die mir gesagt hat, mach dir einen hybriden Wechselrichter rein und wart noch ein bisschen mit der Batterie. Also jeder, der es gemacht hat, hat von dem Tipp profitiert. Ja. Und jetzt mit dieser Verpflichtung zu dynamischen Stromtarifen, wo ich dann auch wirklich schauen kann, dass ich tageszeitabhängige Netzentgelte bekomme und dann dementsprechend auch in einer Eigentumswohnung mir eine Batterie einbauen kann und dann dynamisch beladen kann. Das ist das System, was ich vorhin auch genannt hatte mit der PV und der Wärmepumpe, dass ich Kilowattstunden vorproduziere. Das kann ich auch genauso gut bei mir zu Hause in der Batterie machen, wenn ich keine PV-Anlage zur Verfügung habe. Das sind natürlich auch Bereiche und Ideen für die Zukunft, die natürlich doch interessant sind.
Auf jeden Fall. Das gab es vor 2 Jahren, 3 Jahren noch nicht, definitiv. Da abzuwarten hat vermutlich geholfen. Aber es ist unfassbar vernetzt, also auch gerade was das Gebäude als Energiespeicher angeht. Also danke, Martin, auch für die Idee, dass ich wirklich da speichern kann. Nicht direkt im Wasserspeicher, sondern im Gebäude selber, dass ich mit einem Split-Klimagerät arbeiten kann, gerade im Sommerfall, als einfachster, billigster, in Anführungszeichen, Use Case. Sehr, sehr schöne Ideen. Als Schulungskonzept das Ganze zu verarbeiten, auch mega, weil man erfährt hier sehr, sehr viel. Man kommt hier, wie wir gerade auch schon hört, über Energie, über Energiemanagement-Themen schön ins Plaudern. Was könnte ich denn auch mal versuchen? Also wie du sagst, Desi, einfach zum Anfassen ein Labor. Vielen, vielen Dank für die heutigen Schlaglichter und Eindrücke. Also da bleibt bei mir kein Auge trocken. das inspiriert mich, ne, auch zu Hause bei mir privat weiterzumachen. Es fehlt irgendwo der Batteriespeicher gerade noch. Oder vielleicht ein E-Mobil. Mal schauen. Aber das ist absolut spitze, dass ihr das zum ne, Technik zum Anfassen irgendwo dann auch zeigt, darstellt. Danke für die Infos.
Ja, Desi. Sehr gerne. Was ist dir sonst noch wichtig?
Also mir, ich bin erstmal dankbar, dass ihr uns heute besucht habt und dass ihr das auch mit uns live erleben dürftet. Und,
wir haben es abgefeiert, wir haben es nicht nur erlebt.
Ja.
Jörg ist emotional angefasst, das ja. Hast du gemerkt. Ne? Zu Recht.
Ja. Emotional angefasst. Also ich muss einfach sagen, als Produktmanager und Portfolio-Manager ist es mir einfach wichtig, dass die Produkte auch tatsächlich an den Kunden rankommen, gibt uns Feedback, nutzt das. Wir sind für jede Anregung dankbar und wir werden jetzt das Häuschen auch natürlich kontinuierlich ausbauen, sind jede neue Funktionalität, die der Produktmanager bekommen wird und auch sonstige Produkte wird hier natürlich auch als erstes mit eingebaut. Also freut euch einfach auf die Weiterentwicklung und auf die neuen Sachen, die halt spätestens Anfang nächstes Jahres dann auch kommen werden.
Ist nicht die IFA noch?
Ja. Ja, da sind wir als Home Comfort weniger vertreten, klar. Aber ja.
Martin, was ist dir noch wichtig?
Ja, was ist mir wichtig? Ich sage immer gerade im Bereich Kunden, man darf das Thema nicht vernachlässigen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, dass man von der Zukunft immer noch Bestand hat. Man darf sich neuen Technologien nicht verwehren. Die Sektorenkopplung ist einfach allgegenwärtig und man sieht, wir haben ein Solarbot geschenkt bekommen. Ja.
Genau, noch ein Grund, dann uns ja. Wieder zu besuchen.
Machen, um zu gucken, wie der hier langläuft. Aber gerne.
Genau.
Mal schauen, wo die Technologie dahin fließt. Aber an sich einfach immer am Ball bleiben, immer mit den Themen sich auseinandersetzen. Und dann ist es einfach wirklich zukunftsorientiert. Man kann das Maximum wirklich aus einem Gebäude rausholen, um die niedrigsten Betriebskosten auch dementsprechend dann für sein Eigenheim zu generieren.
Tja, bestes Statement. Ja. Am Ball bleiben, beruflich dranbleiben. Das ist auch der Grund, warum wir frei von Grobstrick machen, über Neuheiten informieren, über tolle Menschen auch zu informieren und gute Produkte und Firmen vor allem. Also nochmal danke. Wir können ja noch eine Weile sitzen bleiben.
Ja, während ihr noch sitzt, lass mich einfach sagen, das war frei von Grobstrick, der Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Kamperling, mit mir, aber vor allen Dingen mit unseren wunderbaren Gästen Desi Slava Miteva und Martin Maurer. Unser Thema war das Live Electric House.
Das Live Electric House.
Was genau. Sonst?
Ohne David Guetta.
Idee und Realisation, den habe ich nicht verstanden, den Gag.
Erkläre ich das später, Dietmar.
Idee und Realisation Black Works im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Lieber Stefan, wir saßen hier in einer Glasbox. Ich hoffe, du verzeihst uns das und machst das wunderbar. Musik, Chill Carrier, The Dark Side. Wie immer, wo war The Dark Side? Hier gibt es gar nichts. Und ich bin sehr gespannt, was Marco Meyer zu diesem Podcast sagen wird. Das hört ihr dann in 14 Tagen, wenn ihr auf das zurückblickt, was wir hier heute besprochen haben. Bis dahin, eine gute Zeit.
Bis bald.
Und nochmal vielen Dank an euch beide.
Danke sehr.
Vielen Dank.